Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute zum Thema Highlights des Referentenentwurfs zum Beschäftigtendatengesetz. Ich spreche mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, Herrn Rechtsanwalt Andreas Jaspers, und sage zunächst mal, bevor ich weitere einleitenden Sätze sage, hallo, lieber Geschäftsführer Andreas Jaspers.
Ja, hallo in die Runde.
Sehr schön. Also, die GDD ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für den vertretbaren Datenschutz mit Augenmaß einsetzt, satzungsgemäß, seit über 40 Jahren. Und fast genauso lange, wie sich die GDD für diese Themen einsetzt, sprechen wir über den Beschäftigtendatenschutz. Und über die Jahre gab es sehr viele Ansätze. Jetzt habe ich sehr viele gesagt. Es kommt mir wie sehr viele vor. Ich glaube, es waren vielleicht auch nur viele. Aber es war auf jeden Fall ein Dauerthema, ein solches Beschäftigtendatenschutzgesetz zu schaffen. Das hat nie geklappt. Es ist gescheitert am Dissens zwischen den Tarifparteien, zwischen der Frage, braucht man das wirklich oder braucht man es nicht? Und jetzt haben wir wieder einen Entwurf vorliegen. Er stammt vom 8.10.2024. Er ist in der Ressortabstimmung. Heute ist der 21. Oktober 2024 in der vergangenen Woche geleakt worden. Und er soll, das ist der ambitionierte Plan, der Verfasser des Referentenentwurfs am 18.12.2024 ins Kabinett. So, wenn das alles so kommt, dann haben wir dann irgendwann, vielleicht noch in dieser Legislaturperiode, ein Beschäftigtendatengesetz. Gerechnet hätten wir mit einem Beschäftigtendatengesetz. Schutzgesetz. Da war man aber irritiert, dass es nur das Datengesetz ist. Jetzt kann man sagen, im Wandel der DSGVO hin zu einem Datenrecht, da kann der Schutz auch mal aus dem Gesetzestitel rausfallen. Aber trotzdem, erste Frage an Andreas Jaspers zum Wording. Ja, ist es ein Datengesetz oder ist es ein Datenschutzgesetz?
Dazu brauche ich eigentlich nur Punkt A des Referentenentwurfs zu zitieren. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die seit Jahrzehnten diskutierte Schaffung eigenständiger Regelungen für den beschäftigten Datenschutz verwirklicht. Ja, und wenn man sich die Vorschriften mal genauer anschaut, dann ist das Gesetz im Aufbau und seinen Inhalten schon ein klassisches Datenschutzgesetz. Ist ein Beschäftigtendatenschutzgesetz.
Okay. Auch wenn es offiziell heißt, Gesetz zur Stärkung eines fairen Umgangs mit Beschäftigtendaten und für mehr Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Beschäftigte in der digitalen Arbeitswelt, der Schutzgedanke zugunsten der Beschäftigten prägt das Gesetz, und das macht durchaus Sinn, denn die KI-Verordnung in ihrer Spannungssituation zum Datenschutz, die verlangt natürlich ein gewisses Konturieren vor dem Hintergrund der neuen Digitaltechnik. Und insofern, ja, sind das neue Begriffe, aber am Ende des Tages geht es um Beschäftigtendatenschutz und eine Ausgestaltung. Ich erzähle in dieser kundigen Runde von Hörerinnen und Hörern diesem Podcast nichts Neues. Wir haben natürlich auch jetzt schon einen Beschäftigtendatenschutz über die Öffnungsklausel des 88 in Paragraph 26 BDSG niedergelegt. Es gibt Leute, die sagen, damit kommen wir eigentlich klar. Ja, das kann man so sehen, aber vielleicht kann man etwas Gutes ja sogar noch besser machen. Vielleicht muss man es sogar besser machen, weil der Europäische Gerichtshof sich ja in einer Parallelentscheidung oder in einer Entscheidung zu einem Parallelgesetz, nämlich dem hessischen Datenschutzgesetz, mit Blick auf das Wiederholungsverbot kritisch geäußert hat. Und insofern ist vielleicht die Halbwertszeit von § 26 BDSG begrenzt. Und insofern denkt sich der Gesetzgeber vielleicht in gewisser Weise zu Recht, da solltest du ran. Kann das eine Erwägung sein, Andreas?
Das ist der entscheidende Moment, möchte ich mal sagen. Ja, wenn man sich nämlich anschaut, warum es dieses Gesetz gibt, dann führt die Entscheidung des EuGH zum Hessischen Datenschutzgesetz dazu, dass der § 26 Absatz 1 Satz 1 wohl nicht mehr anwendbar ist. Das sagt auch die Bayerische Aufsichtsbehörde so. Und das bringt halt jetzt die Steilvorlage, doch noch auf der Zielgerade der Legislaturperiode diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Der Hintergrund ist, dass es ja vor diesem Referentenentwurf ja schon ein Eckpunktepapier gegeben hat, in dem man die Punkte, die man regeln wollte, schon mal vorgestellt hat. Und wenn man sich den Gesetzentwurf mal so anschaut, ja, tut er im Wesentlichen das, was auch angekündigt worden ist, nämlich der Versuch, die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu klassischen Fragen des beschäftigten Datenschutzes nunmehr zu kodifizieren.
Also kurze Zwischenfrage. Du hältst es grundsätzlich für sinnvoll. Wir würden ja auch, wenn der 26 nicht mehr funktioniert, über den 6 irgendwie ja auch klarkommen. Also 6 DSGVO, eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Aber da findest du es schon besser, dass man sich da Gedanken über ein Gesetz macht, Fragezeichen?
Das ist eine nachgelagerte Frage, ob das jetzt wirklich weiterhilft. Ja, das Beschäftigtendatenschutzrecht ist ständig ja in einem Spannungsverhältnis. Mhm. Kaum war der Referentenentwurf veröffentlicht, gibt es schon eine Stellungnahme der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, die sagen, dieser Gesetzentwurf ja, ist in der Sache Bürokratie, ist in der Sache aufwendig zulasten der Arbeitgeber. Wir wollen das Gesetz nicht. Diese Meinung ist nicht neu, denn sie ist vorher schon entsprechend verkündet worden. Nun aber war es allerdings auch Wille, ja, im Koalitionsvertrag, wir machen diesen Gesetzentwurf. Und der hat halt eben gewissen Drive und Druck bekommen durch die Entscheidung des EuGH, sodass man jetzt nunmehr offensichtlich nach vorne marschiert und das zuständige Arbeitsministerium und das Innenministerium jetzt den Gesetzentwurf vorgelegt hat, dass man möglicherweise auch ohne den Gesetzentwurf klarkommen könnte, weil man ja in vielen Punkten eine gefestigte Rechtsprechung steht auf einem anderen Blatt. Das müssen wir dann ehrlicherweise auch im Grunde genommen hier vorweg auch sagen, denn ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gesetz tatsächlich verabschiedet wird, mit Blick auch darauf, ja, dass möglicherweise Wirtschaftskreise von diesem Gesetz nicht begeistert sein werden, ja, ist meines Erachtens trotzdem nicht besonders hoch. Das heißt, wenn man sich das mal genauer anschauen wird, wird man wahrscheinlich möglicherweise weiterhin, sagen wir mal, mit den Grundregeln des beschäftigten Datenschutzrechts, wie es von der Rechtsprechung entwickelt worden ist, trotzdem weiterarbeiten müssen. Trotzdem würde ich den nicht so ganz beiseite legen, denn er wirft seine Schatten voraus. Denn wenn wir künftig möglicherweise dann auch die allgemeinen Interessenabwägungen und die allgemeine Klausel 26 heranziehen würden, dann ist doch mal wieder interessant zu sehen, was hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht, was sind die Parameter des beschäftigten Datenschutzes, die man doch heranziehen kann, wenn man das bestehende nicht kodifizierte beschäftigten Datenschutzrecht trotzdem griffig machen möchte. Also dieser Referentenentwurf, selbst wenn er nicht verabschiedet werden dürfte, wirft einen längeren Schatten voraus. Okay. Das hat schon seinerzeit der Entwurf aus 2013 gemacht, ja, der auch gerne genommen wird, um Normen des Regelungen hier des beschäftigten Datenschutzrechts zu lösen.
Ja, also da war ich gerade frisch seit einem Jahr Vorsitzender der GDD und habe das hautnah miterlebt, damals auch mit dir, Gregor Thüsing. Ja, da waren wir mehr oder weniger fast schon dabei, die Gesetzestexte zu drucken. Als es dann aber hieß, nein, das kommt doch nicht zustande, wir spitzeln das dann dem Gesetzgeber doch nochmal mangels Vermittelbarkeit auf beiden Seiten vom Fuß. Okay, und seitdem leben wir mit einem anderen Recht, aber zu Recht lassen wir doch jetzt mal das Gesetz so ein bisschen, den Entwurf des Gesetzes so ein bisschen auseinanderziehen. Ich würde gerne so ein paar Stichworte dir geben und würde dich dann bitten, mit diesen Stichworten ein wenig anzufangen, ein bisschen wiederzugeben, was dir dazu einfällt. Erstes Stichwort wäre, was hat das Ding, die Zielsetzung haben wir beschrieben, für eine Gesetzestechnik. Wie arbeitet der Gesetzgeber? Hat das Verstand? Macht das Sinn? Hebt es sich ab? Wie würdest du das einordnen?
Nun wissen wir, dass das Beschäftigtendatenschutzrecht natürlich immer auch eine Interessenabwägung ist, nämlich der Interessen des Beschäftigten auf der einen Seite und den Interessen des Arbeitgebers auf der anderen Seite. So, interessant ist, wenn man sich den Gesetzentwurf jetzt mal genauer anschaut, ja, werden diese teilweise auch unbestimmten Rechtsbegriffe durch detaillierte Vorgaben konkretisiert. Wir finden also detaillierte Vorgaben, wann denn eine Datenverarbeitung von Beschäftigten denn erforderlich sein kann. Wir finden detaillierte Regelungen zur Interessenabwägung, insbesondere in der hochpraktischen Frage, unter welchen Voraussetzungen man Mitarbeiter überwachen darf. Und wir finden sehr ausgefeilte Vorgaben zu technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen von Beschäftigtendaten. Ja, das würde ich jetzt mal als wesentliches Kennzeichen dieses Gesetzes beschreiben. Das bringt Vor- und Nachteile. Vorteile, dass jetzt wir eine Checkliste quasi haben, ja, wie wir die Erforderlichkeitsprüfung oder die Interessenabwägung durchführen können. Ich befürchte allerdings, dass im Zusammenhang mit der Rechenschaftspflicht nach § 5 durch diese Checklistenartigkeit möglicherweise einen höheren Dokumentationsaufwand haben. Ja, dass möglicherweise dann die Aufsichtsbehörden sagen, ja, hast du das denn alles geprüft, was in der Checkliste drin sind? Hast du dir dazu Gedanken gemacht? Oder vielleicht bereits im Vorfeld der Betriebsrat sagt, naja, du hast machst mir einen Vorschlag, wie eine IT jetzt aussehen soll. Hast du all diese Punkte denn auch bedacht? Gib mir das mal schriftlich. Das befürchte ich, und damit könnte sich der Gesetzesentwurf möglicherweise dem Vorwurf aussetzen, etwas bürokratisch zu sein.
Das ist mir auch aufgefallen, wenn man sich die wunderschöne Norm des Paragraphen 4 oder die des 5 zur Einwilligung anschaut, da stellt man genau das fest. Da wird man sehr stark geführt und jetzt steht, ich gucke es gerade noch mal nach, ob ich es überlesen habe, das gerne geforderte Kriterium der Entbürokratisierung des Datenschutzes auch gar nicht im Gesetzestitel drin. Zu Recht. Das heißt, du hast eine Befürchtung geäußert, ob uns das Ding das Leben leichter macht und ob es das an Vorteilen bringt, was es an Bürokratie dann nach sich zieht. Da müssen wir mal abwarten, um das jetzt vielleicht nicht von vornherein zu bewerten. Okay, also ich glaube, das können wir festhalten. Wir haben mehr Guidelines, wirklich quasi Checklisten. Das finde ich einen schönen Begriff dafür, ne? Aber natürlich auf der anderen Seite auch viel mehr, was wir abarbeiten müssen. Ja, der betriebliche Datenschützer wird nicht arbeitslos, sondern er bekommt viel zu tun und die Aufsicht bekommt viel zu prüfen und so weiter. Okay, was ein weiteres Thema ist, ist ja wirklich ein Dauerbrenner, für die betriebliche Praxis enorm wichtig. Was sagt denn das Gesetz zum Verhältnis zu Kollektivvereinbarungen?
Wenn wir uns den Beschäftigtendatenschutz angucken in den Betrieben, sowie die Detailarbeit in Kollektivvereinbarungen, in Betriebsvereinbarungen geregelt. Ja, das, so genau kann der Gesetzgeber will er auch gar nicht sein, da ja die Betriebsvereinbarungen auf konkrete IT-Technologie aufsetzen. Und hier war immer die spannende Frage gewesen, darf man im Rahmen von Betriebsvereinbarungen von gesetzlichen Regelungen abweichen? Darf man sogar möglicherweise zu Ungunsten des Beschäftigten abweichen? Das Problem hat 1986 das BRG aufgemacht, in dieser Entscheidung in obiter dictum, also praktisch eigentlich ungefragt gesagt hat, in Betriebsvereinbarungen können einzelne Schutzaspekte außer Acht gelassen werden, wenn sie an anderer Stelle diese Einbußen ausgeglichen werden. Die Arbeitgeberseite hat diese Rechtsprechung sehr befürwortet. Ich glaube trotzdem, dass das so nicht mehr geht, beziehungsweise der Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, dass durch Kollektivvereinbarungen das Schutzniveau des Datenschutzrechts nicht mehr unterschritten werden darf. Ich gehe davon aus, dass der Referentenentwurf hier auch recht hat. Den Artikel 88, ja, der letzten Endes die Öffnungsklausel für das Gesetz darstellt, fordert eine Konkretisierung des beschäftigten Datenschutzes mehr im Sinne von Verbesserung als oder zumindest Ausgestaltung als in der Unterschreitung des durch die Datenschutzgrundverordnung vorgegebenen Rahmens, sodass sicherlich diese Regelung ihre Berechtigung hat. Sie ist aber meines Erachtens eher theoretischer Natur. Denn wenn wir hier von Seiten der GDD Betriebsvereinbarung uns mal anschauen oder prüfen, finden wir in aller Regel dort keine Regelungen, die das Datenschutzniveau unterschreiten würden, die dann kompensiert würden. Ich glaube, dass das eher ein akademischer Streit ist.
Okay. Das bedeutet, wir haben eine Lösung für einen möglicherweise nur akademischen Streit. Gut, immerhin, dass der Gesetzgeber das anpackt, kann man verlangen, erwarten und die Lösung ist ja auch nicht falsch, wenn ich das richtig deute. Dann würde ich gerne mal auf etwas zu sprechen kommen, was mich, um ehrlich zu sein, so ein kleines bisschen verwundert hat, nämlich die Verwertungsverbote. Paragraph 11 des Entwurfes. Ich kenne Verwertungsverbote als eine Form des Prozessrechts. Ich habe was erlangt, das ist nicht rechtmäßig erlangt und dann darf ich das dann hinterher nicht mehr verwenden, weil es aus rechtsstaatlichen Gründen dem Betroffenen nicht zugemutet werden darf, etwas gegen sich gelten zu lassen, was nicht rechtmäßig in die Welt gekommen ist. So, und jetzt haben wir das aber auch im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzgesetzes. Interessant, oder hatte ich das nicht irgendwie so mal genau hingucken lassen?
Ja, bereits im Eckpunktepapier ist das Thema schon angeschnitten worden. Es verwundert mich ehrlich gesagt nicht. Der Hintergrund im Grunde genommen ist sogar ein relativ aktueller Fall aus dem letzten Jahr, wo ein Arbeitgeber einen missliebigen Arbeitnehmer loswerden wollte und sich dazu der Videoüberwachung bedient hat, um zu schauen, ob er gegebenenfalls, ohne sich abzumelden, vor dem Werkstor raucht. Und die IT konnte ihm Video Bänder aus den letzten 9 Monaten liefern, ja, wo er dann immer fleißig geraucht hat, ohne sich auszustempeln. So, er hat ihn fristlos gekündigt. Das BRG hat gesagt, wir haben den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Der Arbeitgeber kann diese überzogene Videoüberwachung als Beweismittel einführen. So von der Praxis kamen hier dann bei der GDD dann, doch sehr irritierte, Bemerkungen, Anrufe von Datenschutzbeauftragten ein, die ja sagten, ich erzähle dem Arbeitgeber irgendwas von Löschfristen, die man sehr knapp halten muss. Und jetzt sagt das BRG, im Kündigungsschutzprozess darf man trotzdem illegale Videoüberwachungsdaten trotzdem einführen. Ja, das Problem hat in gewisser Weise gebrannt. So, der Gesetzgeber hat hier reagiert und regelt eine prozessuale Frage in diesem Beschäftigten-Datengesetz und regelt in § 11 ein Verwertungsverbot von datenschutzwidrig erlangten Informationen. Aber eben nicht als Verdikt, sondern er sagt, naja, unter Umständen darf man möglicherweise auch gegen den Datenschutz gewonnene Informationen in einen Prozess einführen, ja, wenn es halt eben ja reine Dokumentationsverpflichtung gewesen ist oder was hier den Fall auch betrifft, ja, die Videoüberwachung nur geringfügig oder die Videoüberwachungsdaten nur geringfügig überschritten worden ist. Man merkt in diesem Fall gerade das Case Law, ja, man reagiert auf die Entscheidung des BAG und sagt, ja, also wir, der Gesetzgeber, wollen, dass das künftig anders entschieden wird, was jedenfalls die Videoüberwachung anbetrifft. Ansonsten erlaubt man auch, selbst bei datenschutzwidrig erlangten Informationen, die Einführung in den Prozess, wenn es um vorsätzliche Straftaten geht oder um vorsätzlich vertragswidriges Verhalten. Also es ist für uns kein generelles Verwertungsverbot, sondern am Ende des Tages muss eine Abwägung vorgenommen werden und die Frage sich gestellt werden, ob dieses Verwertungsverbot nicht offensichtlich ein Missverhältnis darstellt. Trotzdem haben wir so eine Art Vorzeichenwechsel, ja, während bisher noch das ganz offen war, ob man ein Beweismittel einführen darf, muss man jetzt sehr genau prüfen, ob nicht möglicherweise ein Missverhältnis vorliegt. Ansonsten führt das Ganze zu einem Beweisverwertungsverbot. Gut, es steht natürlich dann auch zu befürchten, dass jedenfalls die Arbeitgeberseite mit dieser Regelung nicht besonders zufrieden sein wird, da man mit der bestehenden Rechtslage besser hat leben können.
Okay, also eine Engführung des Gesetzgebers über eine prozessuale Regelung der Gerichte und insofern natürlich auch eine gewisse Kollision mit der Beweiswürdigung durch die Gerichte letztlich. Ne? Okay, aber das haben wir und ist eine Neuerung, die zumindest mal im Entwurf drin steht. Ja, dann würde ich gern ein weiteres Thema aufmachen. Das Eckpunktepapier des BMAS zum Beschäftigtendatenschutzgesetz befasste sich, wenn ich das richtig sehe, nicht mit dem Thema KI. Da kann man sagen, wie kommt denn das? Ich war in der Datenethikkommission und da haben wir 2017, 2018 schon ganz intensiv diskutiert, inwieweit denn der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Systemen und Modellen, haben wir damals noch gar nicht geredet, aber trotzdem diese Möglichkeiten, jetzt die Grundrechte der Beschäftigten am Ende des Tages beeinträchtigen können. Und dann haben wir gesagt, das kann schon sein. Aber es gibt noch gar nicht so viel im Beschäftigtenverhältnis an KI-Einsatz, dass man an der Stelle jetzt wirklich dem Gesetzgeber etwas empfehlen müsste, dass es machen muss. So, und jetzt ist, glaube ich, an niemandem, der hier zuhört, vorbeigegangen, dass sich das geändert hat. Der Einsatz von KI-Systemen, und zwar von wirklichen KI-Systemen, die autonom in Anführungsstrichen Entscheidungen treffen, das ist jetzt an der Tagesordnung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Beschäftigtenverhältnis ist, wenn er Bezug zum Beschäftigtenverhältnis hat, ein Hochrisiko-KI-Einsatz. Insofern haben wir natürlich die Schnittstelle zum KI-Recht definitiv eröffnet. Also insofern für meine Begriffe doch erstmal ein klares, finde ich aber gut, dass der Gesetzgeber an der Stelle sich jetzt ein paar Gedanken gemacht hat zu KI und Datenschutz. Die Frage an dich, du hast es ja dir sehr genau angeschaut. Worum geht es?
Ja, im Eckpunkt der Papier ist tatsächlich das Thema KI nicht angesprochen worden, mit dem Verweis darauf, na, warten wir erstmal die KI-Verordnung ab. Die war allerdings zum Zeitpunkt des Gesetzentwurfs dann schon da. Und wahrscheinlich wird man wahrscheinlich in der heutigen Zeit wohl kein Gesetz mehr vernünftig begründen können, ohne dass man auch das Thema KI angeschnitten hat. Das hat man ja auch ganz bewusst in der Zielsetzung mit aufgenommen. Die Frage ist juristisch zunächst einmal, darf überhaupt der Gesetzgeber außerhalb der KI-Verordnung über irgendetwas regeln? Und tatsächlich hat die KI-Verordnung so eine Art Öffnungsklausel. Ja, denn den Mitgliedstaaten ist es erlaubt, vorteilhaftere Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit KI-Systemen zu erhalten und einzuführen. Man spricht also hier von mindestharmonisierender Öffnungsklausel. Ja, und insofern hat der Gesetzgeber oder der Gesetzentwurf davon auch Gebrauch gemacht. Nun, an der Systematik der KI-Verordnung ändert er nichts. Also es bleibt grundsätzlich dabei, dass es verbotene Hochrisiko-KI oder eben allgemeine KI gibt. Daran ändert letzten Endes dann diese Regelung in der KI-Verordnung nichts. Was er macht ist, er gibt dem Arbeitgeber, wenn er den KI einsetzen möchte, über die Regelung der KI-Verordnung hinaus weitere, sagen wir mal, Hausaufgaben mit auf den Weg, um so etwas überhaupt installieren zu können. Erfordert nämlich eine regelmäßige Evaluierung von KI-Systembeschäftigungsverhältnis, soweit wie möglich Anonymisierung der erzeugten Daten und ein Ausschluss der zweckändernden Nutzung, sowie eine regelmäßige Überprüfung, ob durch KI diskriminierende oder unrichtige Ergebnisse erzeugt werden. Überdies fordert er eine menschliche Aufsicht über die Kontrolle und Transparenz gegenüber Beschäftigten. Also wir haben flankierende technisch-organisatorische Maßnahmen zum Thema KI in dem Gesetzentwurf mit aufgenommen. Überdies werden dann auch die Transparenzrechte der Betroffenen gestärkt, denn der Arbeitgeber hat den Beschäftigten ja, mit Beginn der Datenverarbeitung letztlich über den Einsatz der KI und dessen Funktionieren zu informieren und genauso auch, wenn der betroffene Mitarbeiter das Auskunftsrecht geltend macht. Also eine Stärkung quasi der technisch-organisatorischen Anforderungen und der Transparenzrechte ist hier im Gesetzentwurf verankert worden.
Ja, wunderbar. Also das, denke ich, ist wichtig zu wissen, dass die KI-Verordnung in der Tat in Artikel 2 Nummer 11 eine solche Öffnungsklausel enthält mit Blick auf Regelungen, die zugunsten des Beschäftigten gehen. Und wir wollen das hier nicht vertiefen, müssen wir auch nicht, aber an der Stelle sei ein Lesehinweis gestattet, nämlich einmal in der RDV Heft. Ja, jetzt müsste ich sehen, welches Heft das ist. 3, genau, RDV Heft 3 gibt es einen Beitrag von Herrn Wünschelbaum zur IT-Mitbestimmung bei generativen KI-Systemen. Das ist eine Spezialthematik mit Blick auf die Mitbestimmung. Und dann gibt es im Leitfaden hier, den ich mit Herrn Geber und Herrn Zenner herausgegeben habe, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dieser Problematik, die Andreas Jaspers gerade angesprochen hat und die eben hier auch in der KI-Verordnung angelegt ist. Was bedeutet es eigentlich, zugunsten eines Beschäftigten abzuweichen? Ist eine Vergünstigung, die ich ihm gewähre, finanziell günstig und datenschutzrechtlich negativ? Oder wie ist diese Frage der Begünstigung zu sehen? Wird sicherlich eine sehr spannende Frage sein, die sich, wenn das Beschäftigten-Datenschutzgesetz kommt, ja auch an der Stelle stellen wird. Darf man abweichen? Darf man positiv abweichen? Frage, was ist eigentlich positiv in dem Fall? Und da wird sich sicherlich noch einiges tun. Wer dazu was nachlesen will, RDV Heft und ja, der Leitfaden mit dem wirklich umfangreichen Ausführungen von Markus Wunschelbaum vom Hamburger Datenschutzbeauftragten. Okay, also das heißt, das Thema wird uns so oder so weiter beschäftigen. KI-Verordnung gilt und KI gibt es. Und ja, insofern wird das Thema bleiben. Dann verlassen wir mal Datenschutz und KI oder beziehungsweise ergänzen es und schauen mal aufs Profiling. Das ist ja nun mal auch ein KI-Thema. Und insofern neue Überschrift. Was sagt Andreas Jaspers zum Beschäftigtendatengesetz und zum Profiling?
Ja, der Gesetzgeber bzw. der Entwurf nimmt das Thema Profiling auf und verbietet es nicht, sondern sagt, das ist im Grunde genommen eine Interessenabwägung, ja, und sagt Beispiele für ein legales Profiling von Beschäftigten könnte zum Beispiel sein, inwieweit bestimmte Mitarbeiter Weiterbildungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden sollen. Ja, das sind so die klassischen Beispiele, wo man sagen kann, hier kann man möglicherweise auch im Sinne des Arbeitnehmers hier Profiling betreiben. Ein interessanter Aspekt, der hat auch letzten Endes eine Konnexität zum Thema der KI-Verordnung, ja, nämlich der Gestalt, dass im Rahmen der Regelung zum Profiling es ein Verbot zur Analyse und Erkennen von Emotionen gibt. So, das, ja, so, es geschieht das Ganze unter dem Vorzeichen des Profilings. Wenn wir unterstellen allerdings, dass die Technik, die im Regelfall hinter dem Analyse und Erkennen von Emotionen KI ist, ja, kann man doch einen Widerspruch zur KI-Verordnung meines Erachtens feststellen, ja, denn der sagt im Grunde genommen, ja, wir haben ebenfalls ein Verbot des Erkennens von Emotionen nach der KI-Verordnung, Artikel 5, aber wir machen eine Ausnahme, wenn es dem Gesundheitsschutz dient. Und jetzt ist die spannende Frage, die sich hier vor dem Hintergrund des Gesetzesentwurfs im Grunde genommen zeigt. Wenn im Unternehmen, im Fahrzeug des Arbeitgebers ein System erkannt ist, in dem vor dem Einschlafen gewarnt wird, ja, wäre das nach Artikel 5 der KI-Verordnung keine verbotene, sagen wir mal, Emotion, keine verbotene KI, während hingegen, ja, das möglicherweise dann aber ein verbotenes Profiling wäre. Hier gibt es einen Widerspruch meines Erachtens, den der Gesetzgeber hier aber nochmal auflösen muss.
Ja, super, dass du sagst. Das muss man, glaube ich, erklären. Die KI-Verordnung verbietet am Arbeitsplatz Emotionserkennung, sagt aber, da gibt es in Erwägungsgrund 18, die Müdigkeit ist keine Emotion, sondern Emotionen, das sind wirklich Emotionen wie, naja, Wut oder Trauer oder wie auch immer. Ne? Und insofern muss man sich das dann in der Tat im Abgleich genau anschauen. Also eine Müdigkeitserkennung ist für die KI-Verordnung jedenfalls okay. Und da müsste man das natürlich gleichziehen, wenn ich dich richtig verstehe, mit dem Beschäftigtendatenschutzgesetz. Und ja klar, also das ist sicherlich was man sich im Gesetzgebungsverfahren auch noch anschauen wird, denn in die KI-Verordnung selber kommt ja auch immer mehr Kontur rein. Und insofern, ja, haben wir es mit einem frischen Gesetz zu tun auf EU-Ebene, das man jetzt natürlich synchronisieren muss. Ja, okay, wunderbar. Das bedeutet also, Profiling hätten wir abgearbeitet. Jetzt gibt es noch eine Norm, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sowas, wie hast du eben so schön gesagt, Checklisten gibt. Ne? So, jetzt enthält der 26 das Wort Einwilligung und das kennen wir aus der DSGVO natürlich sonst auch. Aber was wäre ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ohne eine liebevolle Ausdifferenzierung der Einwilligungsdogmatik? Und in der Tat, wir haben sowas. Und da geht es, finde ich, irgendwie super ins Detail, ne, bei der Einwilligung. Wir reden von Paragraph 5 für alle, die sich am Gesetzestext des Entwurfs orientieren wollen. Was hältst du von dieser Norm im Vergleich zu 26 Absatz 2?
Ja, wenn der 26 Absatz 2 sehr abstrakt formuliert ist, der Gegenwärtige, der sagt, naja, wir müssen uns mal anschauen, wo denn möglicherweise der Vorteil für den Arbeitnehmer in der Einwilligung in die Datenverwaltung liegt oder haben beide einen Vorteil, wird das Ganze jetzt in diesem Paragraph 4 sehr detailscharf konkretisiert. Ja? Also es wird zum Beispiel gesagt, naja, eine Einwilligung, ja, kann abgefragt werden für die Nutzung von Fotos für das Intranet oder die Aufnahme von Name und Geburtsdatum in eine Geburtstagsliste, ja, die Erlaubnis der Privatnutzung von betrieblichen IT-Systemen. Gut, zwei Herzen in meiner Brust zu dem Thema. Auf der einen Seite werden hier Klassiker abgearbeitet, die immer wieder in der Praxis aufschlagen, mit Geburtstags- und Jubiläumslisten, darf man das, darf ich, dann darf man das nicht, wobei das ehrlich gesagt eher eine Frage ist, die nicht unter der rechtlichen Zulässigkeit einer Einwilligung thematisiert wird, sondern eher thematisiert wird, ob das nicht auch im Rahmen der Interessenabwägung möglicherweise zulässig ist. Dass man in die Geburtstagsliste einwilligen kann, hat nie jemand bezweifelt. Ja. Von daher wirkt das meines Erachtens etwas kleinteilig an dieser Stelle, während in anderen Fragen man doch nur bei der Interessenabwägung bleibt oder wenn überhaupt nur Hinweise in der Gesetzesbegründung gibt. Also es ist nett gemacht, ja, bringt praktische Probleme mit sich. Allerdings, naja, gut, rein gesetzessystematisch erst eine gewisse Halbwertszeit, ja, und zweitens, wie gesagt, etwas kleinlich meines Erachtens.
Aber der Gesetzgeber legt sich auch gar nicht so fest. Er sagt ja, nach der Differenzierung da gerade mit den Fotos, dies kann insbesondere bei der Verarbeitung zu folgenden Zwecken der Fall sein. Er kann es ja aber nicht sein. Insofern legt er sich ja gar nicht fest, sondern gibt so ein bisschen Haltegriffe für Wertungen im Rahmen der Einwilligung. Ja, frage jetzt an den Praktiker. Mein Königsweg für die Nutzung von Fotos fürs Intranet ist sowieso nicht die Einwilligung, sondern die Interessenabwägung. Ja, wie machen wir es denn dann?
Wenn dann aber nur gegebenenfalls dann von Veranstaltungen, ja.
Von Veranstaltungen, von Gruppen und so weiter.
Ja, dann da vielleicht. Allerdings, dass der Arbeitgeber jetzt herkommt, ich bin mit der Kamera da, guck mal freundlich rein, ja, dein Foto kommt jetzt ins Intranet. Na gut, da sind wir uns beide darüber einig, das geht wirklich auch aus rechtlichen Gründen, geht natürlich nur mit der Einwilligung, der super freiwilligen Einwilligung des Betroffenen, wo er dann eben konsequenzenlos auch Nein sagen kann.
Naja, hier steht aber für die Nutzung von Fotos für das Intranet. Und ja, das ist ja nicht nur der von dir geschilderte Fall, sondern es ist ja eine Global-Abfrühstückung von allen möglichen Fotos. Da gibt es Fotos von der ganzen Belegschaft und einer sagt, ich will nicht mehr. Ich ziehe meine Einwilligung zurück. Und da hätte ich doch immer dafür plädiert, dass man das durchaus über die Interessenabwägung macht, dieses Foto. Ich glaube, da wird man sich ja auch nicht Gedanken darüber machen, dass man für jedes Foto, was man im Beschäftigtenverhältnis macht, eine Einwilligung braucht. Insofern kann ich ja wohl nicht präjudiziert sein, nur weil hier jetzt steht, dass im laufenden Beschäftigungsverhältnis für Fotos für das Internet eine Einwilligung gegeben sein kann, dass es nicht auch sein kann, dass eine Interessenabwägung rechtfertigt, oder?
Ja, das wird die spannende Frage sein, meines Erachtens. Ne? Der gesetzliche Wortlaut ist hier.
Da würde ich meine Verantwortlichkeit aus der DSGVO ja eingeschränkt, wenn ich auf eine Einwilligung festgelegt würde, die ich ohne diese, in Anführungsstriche, wenn wir sagen, Haltegriffe gar nicht benutzen müsste. Also spannend. Also dann hätte ich ja auch vielleicht sogar eine Kollision zur DSGVO.
gut, der 88 kann mit Blick auf das Beschäftigungsverhältnis konkretisieren, kann besser stellen. Wenn wir sagen würden, das Foto bedarf der Einwilligung, wäre es eine Besserstellung, dass man vielleicht bei den Fotos differenzieren müsste mit Gruppenfotos oder Einzelporträtfotos, ist vielleicht auch ein Punkt, den der Gesetzgeber jetzt hier nicht so offensichtlich nicht so genau bedacht hat.
Ja, zumal er uns ja über die Einwilligung nach dieser Logik jetzt sogar zwanghaft schickt. Und das wäre natürlich schon eine starke Schlechterstellung, finde ich, für diesen Bereich, dass man das im Prinzip immer über eine Einwilligung und eine ständige Widerrufbarkeit einholen müsste.
Gut, die Praxis versucht ja letzten Endes dann mit einer Vertragslösung da zu kommen, dass immer das, was wir letzten Endes an dieser Stelle dann suchen zu finden, dann ist man auf jeden Fall immer noch auf der sicheren Seite. Ja.
Ja, ja, wenn man das dann gemacht hat, weil man der GDD immer zuhört, dann ja, aber für die vielen Unternehmen da draußen, die das vielleicht mal vergessen, da hat man schon noch ein Problem. Aber komm, lass uns nicht vertiefen. Die Norm jedenfalls, du hast es gesagt, ist kleinteilig und wir lernen, vielleicht auch ein wenig einengend, je nachdem, wie man sie am Ende des Tages dann auslegt und anwendet. Okay, also dann habe ich auf meiner Liste der Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, was weiteres stehen, was auch wieder zum Beispiel sehr spezialisiert ist. Die Frage, die man ja in der Prüfung gerne stellt, im GDD-CER zum Beispiel, darf man im Bewerbungsgespräch nach einer Schwerbehinderung fragen, einen Bewerber? Ja. Natürlich nicht generell, aber möglicherweise ist es ja wichtig, dass eine Person, die man beschäftigt, besondere Arbeitsbedingungen vorfindet. Und da muss man als Arbeitgeber ja wissen, ob man da besondere Anforderungen erfüllen kann und muss in so einer Situation. Insofern gab es aber immer so ein bisschen Diskussion, was darf man fragen, was darf man nicht. Und wenn es erforderlich ist fürs Beschäftigungsverhältnis, so mal die Faustregel, dann muss es ja wohl gehen. Kann ja nicht sein, dass ich jemand, der einen Goldtransport für mich fahren soll und auf mein Geld aufpassen muss, nicht fragen darf, ob er schon mal mit Vermögensdelikten in Konflikt geraten ist. Das ist aber am Ende des Tages immer eine Auslegungssache gewesen. Ja, ist das, wenn das Beschäftigtendatengesetz kommt, Vergangenheit? Haben wir da präzise Vorgaben oder nur Haltegriffe? Das wäre jetzt der Paragraph, der sich mit dem Fragerecht im Recruiting-Prozess befasst.
Wenn wir jetzt ganz konkret bei der Fragestellung bleiben, darf der Arbeitgeber nach einer Schwerbehinderung fragen? So ändert sich nach meiner Analyse des Gesetzesentwurftextes eigentlich nichts. Der Grundsatz heißt, der Arbeitgeber darf für Begründung des Beschäftigungsverhältnisses keine Auskunft darüber verlangen, ob eine Schwerbehinderung vorliegt. Das fragt er zunächst einmal. Das ist erstmal soweit richtig. Es sei denn, ne, im Rahmen der Eignungsfeststellung kommt man zu dem Ergebnis, dass die Behinderung nun wirklich dazu führt, dass man die ausgeschriebene Stelle wegen der Behinderung überhaupt gar nicht machen kann. Auch das ist bisher so erlaubt und das wäre auch nach dem neuen Gesetz so. Jetzt ist immer noch die positive Frage, aber kann ich nicht möglicherweise trotzdem danach fragen, um dem Arbeitnehmer die Chance einzuräumen, die Schutzrechte nach dem SGB IX in Anspruch zu nehmen? Ja, denn wenn ich weiß, ob jemand schwerbehindert ist, dann gelten die Regelungen des Schwerbehindertenrechts in SGB IX. Das heißt, die Bewerbung wird der Schwerbehindertenvertretung vorgelegt, die Bewerbung muss besonders berücksichtigt werden. Und wenn ich in öffentlichen Stellen mich bewerbe, dann habe ich auch ein Recht auf ein Vorstellungsgespräch. Daran ändert sich auch nichts. Ja, also tatsächlich darf man eine Einwilligung faktischerweise geben durch die Angabe der schwerbehinderten Eigenschaft und daraus dann positive Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Ich sehe an diesem Punkt also jetzt hier keine Änderung der bestehenden Rechtslage. Aber wenn wir gerade beim Recruiting-Prozess sind, ne, sind ja auch dann so andere Fragen, die immer so kritisch diskutiert worden ist, ob man denn eigentlich nach Vorstrafen fragen darf. Das Problem war, dass Artikel 11 sagt, du brauchst hierfür eine gesetzliche Erlaubnis. Ja, so. Und die hatten wir im 26 nicht, wenn er nur pauschal sagt, die Daten müssen für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses für die Begründung erforderlich sein. Der Gesetzgeber reagiert darauf und erlaubt die Frage nach einschlägigen Vorstrafen. Also regelt jetzt das, was praktisch sowieso schon Rechtslage gewesen ist. Ja, was haben wir sonst noch für Themen im Rahmen des Recruiting-Prozesses? Grundsätzlich natürlich die Erforderlichkeit der Daten. Man darf im Zusammenhang mit dem Recruiting-Prozess nicht diskriminieren. All das ist im Grunde genommen, wird festgeschrieben, was es bisher schon an Case Law und Rechtsprechung dazu gibt. Was ich persönlich interessant finde, ist die Löschpflicht von Bewerberdaten. Denn nach Ende des Recruiting-Prozesses fordert der Gesetzentwurf, dass man die Bewerberdaten nur 3 Monate speichern darf. Bisher ist man davon ausgegangen, mit Blick auf die Fristen des AGGs 6 Monate Bewerberdaten speichern zu können, um im Zweifelsfall Ansprüche einer Diskriminierung abwehren zu können. Die ist mit der Monatsfrist etwas knapp bemessen, ist auch in der Gesetzesbegründung gar nicht weiter begründet worden. Insofern halte ich da mit Blick auf die auf das AGG hier eine gewisse Unwucht in dieser Regelung. Ein letzter Punkt, der fehlt mir im Gesetzentwurf, Thema Internetrecherchen und Background-Checks. Wissen Sie, da wird jetzt überlegt, wie heißt es im Detail, was der Arbeitgeber fragen darf. Aber ob ich den Bewerber googeln darf, dazu schweigt der Gesetzgeber. Ja, da war der Gesetzentwurf aus 2013, ist da schon weitergegangen seinerzeit, indem er versucht hat, zu differenzieren zwischen Netzwerken der Privatkommunikation und Netzwerken der beruflichen Selbstdarstellung. Da war es zumindest, gab es zumindest Ansätze. Hier fehlt dazu jede Aussage. Wäre doch wünschenswert gewesen, wenn der Gesetzgeber hier das etwas konkretisiert hätte. Denn wir leben hier in einer rechtsunsicheren Materie. Vor allen Dingen im Zweifelsfall kann man auch aus Seiten des aus Bewerbersicht ja auch gar nichts beweisen. Ja, also wenn hier der Gesetzgeber etwas klarer Regelung geschaffen hätte, welche Parameter für Internetrecherchen und Background-Checks erforderlich und sinnvoll wären, dann wäre das meines Erachtens vielleicht doch ganz wünschenswert gewesen.
Jetzt kommt ein nicht ganz ernst gemeinter, aber auch mit einem vielleicht ernsten Hintergrund, kleine Anmerkung, man darf das ja sowieso nicht benutzen, diese sozialen Netzwerke nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Und insofern kann natürlich der Gesetzgeber eine datenschutzwidrige Praxis vielleicht auch nicht zum Gegenstand einer, wenn man sagen, spezifizierten Erlaubnis machen. Aber ob die Betrachtung dahin gegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht. Das wäre schon hilfreich, diese Differenzierung zwischen beruflichen und nicht beruflichen Netzwerken zu haben, damit man da so ein bisschen Haltegriffe hat als Arbeitgeber.
Wohlgemerkt, die Daten finden sich ja eben auch nicht nur in sozialen Netzwerken. Daten betroffen finden sich auch sonst wie. Ja, und Tools können es auch und malen einem schon ein halbes Charakterbild dann aus über die Person, die sich auch sonst Informationen ergibt, auch Informationen, die Dritte über den Bewerber eingestellt haben. Also in dem Thema ist sehr viel Musik. Wo es allerdings, wenn man im Bild bleiben wollen, keinen Konzertmeister gibt.
Ja, glaube ich auch, dass da praktisch unglaublich viel Musik spielt. Das, glaube ich, weiß jeder, dass man erstmal nachguckt, was ist das für einer, egal in welchem Bereich man ist. Und da hätte man natürlich schon ganz gerne Regeln für, das stimmt. Also die Versuchung ist sehr groß und die Rechtssicherheit, die braucht man. Ja, das Stichwort, was mir jetzt hier auf dem Zettel steht, ist Überwachung. Ne? Überwachung von Beschäftigten ist natürlich auch ein Brot- und Butter-Schwerpunktthema des Beschäftigten. Datenschutz rechts und ich denke, müsste ja auch eins des Beschäftigten Datenrechts sein. Was sagt der Gesetzgeber, der Entwurfsgesetzgeber hier zu den Überwachungsthemen?
Naja, er widmet dem ganzen Thema Überwachung ein ganzes Kapitel, indem er differenziert zwischen langzeitigen und kurzzeitigen Überwachungsmaßnahmen, verdeckten und offenen Maßnahmen, sowie konkretisiert über Aussagen trifft zur Überwachung mittels Video oder mittels Ortung. Er verbietet die Überwachung nicht, sondern fordert hier eben dann auch eine entsprechende Interessenabwägung und die Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, bis auf, sagen wir mal, Kriterien, die zu prüfen sind, sagen wir mal, weniger praktische Beispiele, als wir sie bei der Einwilligung gehabt haben. Trotzdem würde ich mal sagen, ist es sicherlich auch künftig erlaubt, im Zweifelsfall, wenn wir den Verdacht von Straftaten oder schweren Arbeitsvertragsverstößen haben, dass grundsätzlich sogar auch eine heimliche Videoüberwachung, möglicherweise Überwachung oder Videoüberwachung von Mitarbeitern möglich ist, wenn es um das Thema Straftaten geht. Insofern führen die Regelungen nicht, nach meiner ersten Einschätzung, nicht zu einer Änderung der bestehenden Rechtslage. Aber ne, dieses Gesetz wird ja möglicherweise von mehreren Seiten bewertet, während die Arbeitgeberseite es wahrscheinlich nicht gut finden werden wird, lehrt die Erfahrung aus 2013, dass die Gestattung von Überwachungsmaßnahmen von der Gewerkschaftsseite nicht besonders begeistert aufgenommen wird. Also an dem Punkt, denke ich mal, wird es erheblichen Diskussionsbedarf im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens geben.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man dem Gesetzgeber zugutehalten, er lässt sich ja was einfallen und er macht an der Stelle wirklich eine differenzierte Regelungswelt auf in einem Kapitel, die strukturiert ist und so weiter. Also insofern wird man da sicherlich auch sagen können, wenn man es schon macht, dann muss man es strukturiert machen, dann hat man eben auch einfach was, wo man sich in der Sache gut auseinandersetzen kann. Ich glaube, für die Rechtssicherheit ist das dann durchaus ein Gewinn, wird ja dann, obwohl es ausdifferenziert ist oder weil es in dem Fall so ausdifferenziert ist und vielleicht einen Mehrwert bringt, zu einem Plus an mehr Schutz für den Beschäftigten führen aufgrund der Differenzierung. Also kann man ja an der Stelle vielleicht sogar positiv vermerken. Oder würdest du nicht so weit gehen, würdest du sagen, wir kommen mit dem 26 auch klar?
Nein, wir haben mehr Konkretisierung. Das habe ich im Grunde genommen schon eingangs gesagt. Ja, zwar nicht konkret mit Beispielen, aber wir haben eine sehr differenzierte Betrachtung in dem Zusammenhang, insbesondere auch dann mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen, die ich ergreifen muss, ja, um solche Überwachungsmaßnahmen, seien sie langfristig, seien sie kurzfristig, seien sie verdeckt, seien sie offen, ja, da sicherlich haben wir, ja, heißt man so schön, rechtlich Butter bei die Fische.
Ja, super. Ja, wir nähern uns, lieber Andreas, auf der Zielgeraden. Ne? Und auf der Zielgeraden, da haben wir noch ein kleines Thema, nämlich die Datenverarbeitung im Konzern. Dazu sagt das Gesetz was. Und dann würde ich gerne noch mal zu so einem furiosen Abgalopp ermuntern. Denn das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, dass du doch nochmal die komplette Klaviatur der GDD virtuos spielst, nämlich das Thema Datenschutzbeauftragter im Beschäftigtendatenschutzgesetz. Also jetzt kleine Anmerkung, denke ich mal, sollte reichen zur Datenverarbeitung im Konzern. Und dann ja, kannst du dich schon mal gedanklich darauf vorbereiten, dass du dann nochmal wirklich was hören wollen von dir.
Ja, Thema Datenverarbeitung im Konzern ist immer die große Hoffnung gewesen, dass man im Beschäftigtendatenschutzgesetz jetzt das Thema Datenverarbeitung im Konzern in der Weise liberalisiert, dass wir mehr oder weniger den Brief des Verantwortlichen auflösen und weitergehende Datenübermittlungen im Konzern ermöglichen. Die Hoffnung konnte man nie, sag mal, haben. Die Grundverordnung gibt das nicht her. Ja. Wir hatten einen Erwägungsgrund 47. Der ist jetzt quasi durch eine Regelung im beschäftigten Datengesetz konkretisiert worden, indem man jetzt gesagt hat, naja, konzerninterne Datenübermittlungen sind insbesondere zulässig für zentralisierte Verwaltungsorganisationen oder eben auch die Arbeit in Matrixstrukturen. Das heißt, das, was wir von Seiten der GDD immer schon gesagt haben, was auch in entsprechenden Arbeitshilfen letztendlich verankert worden ist, finden wir jetzt im Gesetz beschrieben. Nach unserer Auffassung ändert sich die Rechtslage nicht. Im vorgegebenen Rahmen der Interessenabwägung im Zusammenhang mit den 47 dürfen Daten im Konzern ausgetauscht werden, aber eben nicht darüber hinaus. Weitergehende Wünsche konnte der Gesetzgeber mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung auch nicht erfüllen. Naja, und das Highlight ist natürlich dann die Frage.
Da würde ich gerne mal einsteigen nochmal.
Also,
also ich meine, das ist aber nur nicht also sagen und klar, also es geht um einen Paragraphen 12, ne? Im Kern, würde ich mal sagen. Ne? Das ist die Mitbestimmung bei der Bestellung und Abrufung von Datenschutzbeauftragten. Die kommt vergleichsweise unscheinbar daher. Man übersieht sie vielleicht auch, wenn man nicht so genau hinguckt, irgendwie da kurz vor dem Teil 2. Aber die hat es ja irgendwie in sich, finde ich. Und sie ist natürlich auch sehr weitreichend mit Blick auf die Arbeitgeberseite. So, und nach dieser Einleitung würde ich dich fragen, kannst du es mal erklären? Und siehst du es auch so, dass das Ding schon wirklich ordentlich beim Arbeitgeber mal sagen eingreift?
Ja, die Begeisterung der Arbeitgeberseite über diese Regelung wird begrenzt sein, wenn in Paragraphen 12 geregelt ist, dass die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten immer mitbestimmungspflichtig ist. Das ist Stand heute nicht der Fall. Ja, das bedeutet, dass sowohl bei der Bestellung interner Mitarbeiter, aber auch bei der Bestellung externer Datenschutzbeauftragter es ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates gibt. So, das hat es vorher nicht gegeben. Und da stellt sich jetzt natürlich dann die Frage, was wollte denn der Gesetzgeber damit erreichen? Ja, wenn man in der Gesetzbegründung reinschaut, ja, dann wird das Mitbestimmungsrecht damit begründet, Bedenken gegen die Unabhängigkeit oder die Besorgnis der Befangenheit des Datenschutzbeauftragten durch Mitbestimmung des Betriebsrates entgegenzuwirken. Ja, das Argument finde ich etwas dünn. Warum? Wenn interne Datenschutzbeauftragte bestellt werden, dann greift regelmäßig bereits eine personalrechtliche Mitbestimmungsnorm, nämlich das 99. Und im Rahmen des 99 Betriebsverfassungsgesetz kann der Betriebsrat sagen, dass der Datenschutzbeauftragte dem Datenschutz die Fachkunde fehlt oder er durch andere Tätigkeiten in seinem Job befangen ist. Also insofern bedarf es der Mitbestimmung, des Mitbestimmungsparagrafen nicht. Und wenn es um den externen geht, gut, ist das, muss man ja immer im Auge behalten, dass man ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen der Unternehmensleitung und dem Datenschutzbeauftragten bestehen muss, wegen ja auch seiner konkreten Beratungsaufgabe. Also das Ganze ist nicht unproblematisch, vor allen Dingen, wenn die Stelle des Datenschutzbeauftragten dann letzten Endes dann auch immer dann mündet in Verhandlungen, die immer ein Geben und Nehmen mit beinhalten, sodass man möglicherweise personalpolitische Entscheidungen hier trifft, die überlagert werden von anderen im Betriebsverfassungsrecht angelegten Konfliktsituationen. Das mag insbesondere bei Arbeitgeberseite keine Begeisterung auslösen und, ich sag's mal vorsichtig, bei der GDD eben auch nicht. Ja, das ist ein Punkt, der dann schwer im Magen liegt in dem Zusammenhang. Ein weiterer interessanter Aspekt beim Thema Datenschutzbeauftragter und das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz, ja, ist Folgendes. Wenn wir besonders rechtlich diffizile Themen haben, wie Überwachung, Profiling, Videoüberwachung, Ortung, dann fordert das Gesetz zum Beschäftigtendatengesetz, dass der Datenschutzbeauftragte in diesen Prozessen zu beteiligen ist. Das ist richtig und das ist gut so. Allerdings fordert er auf anderer Seite, dass bei den Schutzmaßnahmen eine Schutzmaßnahme sein kann, dass der Betroffene, dass der Datenschutzbeauftragte freiwillig eingebunden werden kann in Datenverarbeitungsprozesse. Und hier habe ich meine Schwierigkeiten. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, dass der Datenschutzbeauftragte einen Beratungsauftrag hat. Das heißt, in dem Moment, wo IT-Prozesse aufgesetzt werden, auch IT-Prozesse zur Beschäftigtendatenverarbeitung, muss der Datenschutzbeauftragte ehedem eingebunden werden. Ja, von daher bedarf es einer freiwilligen Einbindung nicht. Ich halte sie, wenn man sie ernst nimmt, für europarechtswidrig. Und dann konsequenterweise ist zwar nett, dass bei den diffizilen Themen ebenfalls die Einbindung des Datenschutzbeauftragten sogar gefordert wird. Ja, allerdings, wenn ich die Grundverordnung bewerte, dann komme ich trotzdem zu dem Ergebnis, er hätte ehedem eingebunden werden müssen. Von daher ist in dieser Regelung eine deutliche Unwucht.
Ja, vielen Dank. Klare Worte von kundiger Stelle. Wer sich fragt, warum er erstmals das als so aus dem FF beherrscht, ne? Weil er natürlich in der von ihm mit herausgegebenen Kommentierung gemeinsam mit Frau Reif die Benennung des Datenschutzbeauftragten seit 2018 kommentiert und jetzt haben wir 2024, die dritte Auflage. Und das ist wirklich sein Leib- und Magenthema. Da machen ihm wenige was vor. Insofern vielen Dank für diese präzise Einordnung und den am Ende des Tages ja auch irgendwie klaren Ausspruch. Da muss der Gesetzgeber nochmal gucken. Jetzt Beratungsverfahren auf dem Weg zum Kabinett hin vielleicht, ob da was ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die GDD im Rahmen der Verbändeanhörung das ein oder andere zu sagen hat an der Stelle, aber in dem Podcast kommt ja schon mal einiges auch zum Vorschein. Ja, wir sind fast am Ende. Eine kleine Zugabe, die haben wir vielleicht noch. Was ist mit genehmigten Verhaltensregeln?
Ja, das greife ich natürlich gerne auf. Die GDD ist ja auch Pate einer genehmigten Verhaltensregelung zur Auftragsdatenverarbeitung. Also eine Art Selbstregulierung der Wirtschaft. So, und mit gewissen Erfreutheit habe ich zur Kenntnis genommen, dass das Thema genehmigte Verhaltensregelungen auch im Beschäftigtendatengesetz aufgenommen worden ist, nämlich als Schutzmaßnahme nach Artikel 8. Also zertifizierte oder genehmigte Verhaltensregelungen oder genehmigte Zertifizierungsverfahren können geeignete Schutzmaßnahmen sein. Insofern würde über das Beschäftigtendatenschutzgesetz dann auch nochmal eben die Selbstregulierung der Wirtschaft durch genehmigte Verhaltensregelung einen Drive erhalten, was sicherlich aus unserer Sicht, die wir für betriebliche Selbstkontrolle und betriebliche Selbstregulierung stehen, ein Gewinn wäre.
Okay, das ist ein gutes Stichwort, ein versöhnlicher Ausklang dieses Ritz durch den Referentenentwurf, dessen Highlights wir uns angeschaut haben. Vielen Dank, Andreas Jaspers, für dieses Gespräch. Ich glaube, das gibt in einer guten Stunde jetzt wirklich einen fundierten ersten Überblick über ein Gesetz, was vielleicht gar nicht kommt, was aber vielleicht doch kommt und was so oder so wichtige Parameter setzt für die Auslegung und für die Anwendung des Datenschutzrechts. Und ich glaube, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, und deswegen denke ich, dass man sich schon ein bisschen ernsthaft darüber machen sollte, ob es nicht doch kommt, ist ja die eingangs angesprochene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und dass man vielleicht nur mit Artikel 6 als, wenn wir sagen, Ausfallbürgschaft jetzt und Rechtsprechung nicht wirklich hundertprozentig gut fährt. Also man sollte wir sollten diesem Gesetz eine Chance geben, das tun wir natürlich sowieso, ihm konstruktiv entgegensehen. Und ich glaube, jetzt haben wir ein Spielfeld eröffnet, mal wieder eröffnet, das sich zu bespielen lohnt. Und das waren erste Highlights im Data Agenda Datenschutz Podcast mit dem Titel Highlights des Referentenentwurfs zum Beschäftigten Datengesetz. Und mein Gesprächspartner war der kundige Thebaner Andreas Jaspers. Vielen herzlichen Dank. Ja, jetzt verabschiede ich mich von Andreas Jaspers und bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freue mich auf den nächsten Data Agenda Daten Podcast. Ah nee, heißt ja Datenschutz Podcast immer noch. Okay, vielen Dank und bis demnächst.
Ja, auf Wiederhören.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.